ein Problem, das sehr für Verwirrung sorgt, ist die Aussage, die Strahlung erreicht das über 400-500.000-fache des sonst Üblichen.
Meint Professor Dr. Ganser von der Medizinischen Hochschule Hannover. Fast zeitgleich zum 25. Jahrestag der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl, nun der zweite große Reaktorunfall in Japan. Als Arzt wird man da schnell mal nach seiner Meinung zum Thema gefragt. Da kann es nicht schaden, ein paar Fakten zu den Langzeitfolgen von Radioaktivität zur Hand zu haben. Hier ist Via Medici, die Zeitschrift für junge Medizinerinnen und Mediziner aus dem Thieme Verlag in Stuttgart. Am Mikrofon Horst Groß. Professor Dr. Arnold Ganser ist Direktor der Klinik für Hämatologie, Hämostasiologie, Onkologie und Stammzelltransplantation an der Medizinischen Hochschule Hannover. Er hat sich intensiv mit der Auswirkung solcher Nuklearunfälle beschäftigt. Wir wollen von ihm wissen, welche Gefahr besteht eigentlich für Menschen, die unmittelbar nach einem solchen Unglück am Reaktor arbeiten müssen. Durch welche Strahlung sind sie gefährdet?
Denn die Alpha- und die Beta-Strahlung, die hat ja nur ein paar Zentimeter Reichweite in Luft. Es ist die Gammastrahlung, die die Arbeiter dort besonders betrifft. Und dann hängt es, wenn sie trotzdem bestrahlt worden sind, ab von der Dosis und von dem Volumen des Körpers, der bestrahlt oder verstrahlt worden ist. Wenn es zum Beispiel nur im Bereich Arm oder Hand oder Bein ist, dann ist es für den Gesamtorganismus relativ unproblematisch.
Entscheidend ist aber die Frage, was kann man als Arzt im Fall einer solchen akuten Strahlenexposition eigentlich für den Patienten tun? Welche Symptome sprechen für eine akute Strahlenerkrankung?
Ja, das ist zunächst einmal, wenn der Verdacht besteht, dass jemand verstrahlt worden ist, durch kurzes Befragen schauen, wie die Dosis gewesen sein kann. Denn man hat ja da direkt nicht den Dosimeter in der Hand. Und ganz ungünstige Zeichen wären zum Beispiel rasch auftretende Kopfschmerzen, Erbrechen, Fieberanstiege, Blutdruckabfall, Durchfall. Diese Sachen würden anzeigen, dass da eine doch sehr hohe Bestrahlung, die so eine Gefäßreaktion bedingt, eingetreten ist. Und dann ist, wenn das sehr rasch eintritt, im Grunde genommen gar nichts mehr zu machen.
Besonders wichtig ist es, die Patienten zu erfassen, denen man noch helfen kann. Die objektive Strahlenbelastung kann man ja im Nachhinein nicht messen. Aber was dann?
Auf der anderen Seite sind es die Patienten, die solche Symptome nicht haben oder nur in geringem Maße haben, die in unserem Augenmerk sind, denen man durch maximale supportive Maßnahmen helfen kann. Man muss allerdings erkennen, dass man die ausschließt, die denken, sie wären verstrahlt und es sind es nicht. Der Hauptparameter sind dann im Grunde genommen das Blutbild mit den Lymphozyten.
Bei diesen Patienten kann je nach Situation eine Intensivtherapie oder sogar eine Stammzelltransplantation helfen, das Schicksal abzuwenden. Aber wird in den Medien nicht immer auch über Medikamente berichtet, sogenannte Antioxidantien, die Strahlenschäden von vornherein abwenden können, wenn man diese Medikamente prophylaktisch einnimmt? Professor Ganser ist hier skeptisch.
Ja, ich meine, das ist so. Es gibt ja Medikamente, die man aber dann vorher einnehmen muss. Das hatten zum Beispiel auch die Amerikaner im Golfkrieg gehabt. Sie haben so Medikamente mitgenommen, üblicherweise solche Antioxidantien, die dort gegeben werden, die aber den großen Nachteil haben, dass sie Nebenwirkungen haben, vor allen Dingen starke Übelkeit haben können. Das würde man auch da natürlich den Arbeitern dort in dem Werk nicht geben, denn dann sind sie im Grunde genommen arbeitsunfähig.
Medikamente, die Strahlenschäden rückgängig machen können, gibt es also nicht. Doch was ist mit dem Jod und der Schilddrüse? Hierzu gibt es aus der Katastrophe in Tschernobyl entsprechende Erfahrungswerte.
So, es gibt kein Medikament, mit dem wir die direkte Strahlenwirkung stoppen können. Die hat dann schon stattgefunden. Was man natürlich bei den Arbeitern machen wird, prophylaktisch schon, die werden sicherlich Jodtabletten bekommen haben, damit sie geschützt sind vor dem Radioisotopen, den Jod-131 vor allen Dingen, das sich ja auf keinen Fall dann in der Schilddrüse anreichern darf, wenn man es doch aufgenommen, eingeatmet hat.
Auch die Bevölkerung in der Umgebung ist durch den radioaktiven Fallout, insbesondere das radioaktive Jod, gefährdet.
Das, was nach Tschernobyl kritisch war, waren die Schilddrüsenkarzinome. Das ist durch entsprechend Aufnahme von Radiojod erfolgt, aus dem Fallout, aus der radioaktiven Wolke zum Beispiel. Radiojod ist ein Beta-Strahler, muss also, um wirken zu können, wirklich in den Körper aufgenommen werden mit Nahrungsmitteln, mit der Luft oder mit Trinkwasser. Und damit das nicht sich anreichert, also in der Schilddrüse, wird ja Jod gegeben. Ist das nicht der Fall gewesen, dann hat man ein erhöhtes Risiko, an einem Schilddrüsenkarzinom zu erkranken. Die sind zwar relativ gut behandelbar, müssen aber operiert werden, dann nachbehandelt werden.
Aus den Tschernobyl-Daten weiß man mittlerweile, in welchen Dimensionen sich diese Gefährdung bewegt.
Das Risiko steigt an um etwa 50% über einen Zeitraum von 5 bis 15 Jahren. Was bedeutet das? Das hat man in Tschernobyl gesehen, etwa 3 zusätzliche Fälle von Schilddrüsenkarzinom bei 20.000 Kindern und Jugendlichen. So war das da kalkuliert worden. Es war eine Anstieg um 50%. Die Absolutwerte sind nicht so groß, wie man das sich vielleicht vorstellen würde.
Und wie sieht es mit der Leukämie aus? Nach Tschernobyl wurde auch über hohe Leukämieraten berichtet.
Leukämien, da sucht man in Tschernobyl extrem lange. Schon danach hat man keine sicheren Hinweise. Auch für andere Tumoren, erhöhte Inzidenz, hat man keine direkten Hinweise.
Es ist natürlich nicht nur das radioaktive Jod, das nach einem Reaktorunfall freigesetzt wird. Auch andere Isotope sind potenziell gefährlich. Wie kann man sich hier schützen? Professor Ganser von der Medizinischen Hochschule Hannover.
Aber natürlich, es gibt kritische Sachen. Das ist das Cäsium, was auch im Fallout ist, und das Strontium, was auch im Fallout sind. Das sind beides auch Beta-Strahler, die sich in der Muskulatur und im Knochen anreichern und auch potenziell dann nach 10, 15, 20 Jahren Leukämien und Knochentumoren machen können. Ja, da kann man im Grunde genommen, aber auch wenn es einmal im Körper ist, in dem Sinne keine direkte Prophylaxe machen. Vielleicht ein bisschen, wenn man das Gefühl hat, man hat doch was aufgenommen von den Substanzen Cäsium, dass man versucht, durch viel Trinken und Diurese das schnell wieder aus dem Körper rauszukriegen.
Während des Reaktorunfalls in Japan wurde die Öffentlichkeit besonders durch verwirrende Angaben zur Strahlenbelastung verunsichert. Hier wird nach Meinung von Professor Ganser zu oberflächlich berichtet.
Ja, ich denke, ein Problem, das sehr für Verwirrung sorgt, ist die Aussage, die Strahlung erreicht das über 400-200.000-fache des sonst üblichen. Das kann verwirrend sein, weil die Frage immer ist, was ist die Basis und über welche Zeit? Ja, über welche Zeit? Wenn wir, das wird üblicherweise gerechnet immer in Millisievert pro Jahr. Wenn es da eine um 400-fach erhöhte Strahlung gibt, in Millisievert pro Jahr, würde das keine akuten, direkten, toxischen Wirkungen auf den Organismus haben.
Auch der Reaktorunfall in Japan wird sicher Langzeitfolgen haben. Aber welche? Werden die Krebsraten wirklich in die Höhe schnellen?
Wenn die ihr Jod geschluckt haben, dann wird die Inzidenz von Schilddrüsenkarzinom nicht hochgehen. Ja, dort. Man wird Schwierigkeiten haben, dann eine erhöhte Inzidenz für Tumoren überhaupt zu finden, obwohl sie da wäre, wenn man nicht genau nachsucht. Man wird also dann die Aufgabe haben, alle diese 35 Millionen regelmäßig nachzuuntersuchen.
Um dann eventuell den Tumor entsprechend schnell behandeln zu können. Die Wissenschaft kann nur sehr vage, zahlenmäßige Angaben über die Langzeitfolgen des radioaktiven Fallouts machen. Das verunsichert manchen, doch der Sache liegt ein prinzipielles, methodisches Problem zugrunde.
Man ist ja dann in einem Dosisbereich, wo zwar Leuktumoren induziert werden können, wir nennen das eben stochastisch, aber wo dann der Dosiswirkungsbezug ja sehr, sehr unsicher ist auch. Wir wissen, es gibt keine niedrigste Dosis, in der das nicht auftreten kann. Und wir haben zusätzlich natürlich die Hintergrundstrahlung. Die Hintergrundstrahlung ist ja auch etwa 2,5 Millisievert pro Jahr. Sowieso für jeden von uns.
Das Beispiel Tschernobyl zeigt, dass man bei der Bewertung der Langzeitfolgen nach der Freisetzung von Radioaktivität bei einem solchen Unfall differenzieren muss. Die meisten Spätfolgen traten natürlich bei den Arbeitern und Soldaten auf, die unmittelbar am Reaktor gearbeitet haben. Das sind die sogenannten Liquidators.
Aber man muss die Liquidator abrechnen. Und da war natürlich jede Menge. Die Russen haben natürlich jede Menge ihrer Soldaten Personal dorthin geschickt. sicherlich 100.000 Leute. Da bei denen, denke ich, da wird die Rate erhöht sein. Aber die haben auch eine deutlich höhere Dosis abbekommen, weil die eben nicht richtig geschützt waren.
Trotzdem wird in den Medien schon jetzt die Gewissheit verbreitet, dass es auch nach dem AKW-Unfall in Japan zu einem drastischen Anstieg von Krebsfällen kommen wird. Aber wie war das nach Tschernobyl? Hat der radioaktive Fallout damals die Krebsraten in der Bevölkerung wirklich erhöht?
Man muss ganz einfach sagen, auch das ist Fehlinformation. Die Karzinomatogenität bei den sogenannten Liquidators, ja, die entsprechend dort viel Dosis bekommen haben. Man hat bisher keine erhöhte Krebsrate gesehen bei den Menschen, die dort in dem Fallout gewesen sind, die also nicht selbst da beim Aufräumen geholfen haben, die außerhalb waren, wo dann die radioaktive Wolke rübergezogen ist, wo dann Fallout war, wo man natürlich erhöhte Radioaktivität gemessen hat und was schlimm genug ist, aber bei denen hat man bisher keine belegbare Erhöhung von Krebsraten gefunden. Außer dort, wo halt entsprechend Radiojodisotope, Radiojod hat eine Halbwertszeit von 8 Tagen, das ist also relativ kurzlebig, da hat man was gefunden. Die eben genannte erhöhte Anstieg von 50%. Bei den anderen gibt es bisher keine belastbaren Daten. Das wird von WHO, das wird untersucht, in Kooperation auch mit den amerikanischen Gesundheitsbehörden, und es ist bisher nicht gefunden worden.
Der erwähnte Bericht der Weltgesundheitsorganisation über die Langzeitfolgen nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl wird übrigens auf der Homepage der WHO komplett veröffentlicht. Eine lohnenswerte Lektüre, wenn man sich über das Ausmaß der Schädigung nach einem solchen Unfall weiter informieren will. Das war ein Via Medici-Interview zu dem Thema Langzeitschäden durch radioaktive Strahlung bei einem Reaktorunfall. Wir sprachen mit Prof. Dr. Arnold Ganser, dem Direktor der Klinik für Hämatologie, Hämostasiologie, Onkologie und Stammzelltransplantation an der Medizinischen Hochschule Hannover. Am Mikrofon verabschiedet sich Horst Groß.